Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Wir reden heute über ein Fußballwunder hier bei Corso. Nicht das Wunder von Bern, das kennen die meisten, ist auch verfilmt worden schon längst, sondern es geht um das Wunder von Taipeh. Auch gerade verfilmt worden, aber fast unbekannt. Dabei markiert das einen Meilenstein im Frauenfußball, so ähnlich wie die WM, wie der WM-Titel 54 bei den Männern. Zur Geschichte: 1981, da fand die erste, damals noch inoffizielle Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Taiwan statt. Das Problem: der DFB hatte noch gar keine Frauennationalmannschaft, also trat die überragende Mannschaft dieser Zeit an, die Meisterinnen und Pokalsiegerinnen, die Frauen der SSG 09 Bergisch Gladbach. Und tatsächlich, sie holten den Titel. Das, sowie die Anfänge des Frauenfußballs in Deutschland, zeigt der Film Das Wunder von Taipeh. Vor dieser Sendung habe ich mit dem Regisseur John David Seidler gesprochen und gefragt, seit wann er diese Geschichte kennt.
Etwas mehr als 3,5 Jahre ist es her, dass ich das zum ersten Mal davon erfahren habe. Also die Geschichte kam zu mir während der Arbeit. Also ich mache seit einigen Jahren in verschiedenen Funktionen Fußball-Dokumentarfilme unter anderem. Und während eines Interviews, wo es eigentlich um was ganz anderes ging, nämlich um den ersten FC Köln, haben wir einen Protagonisten interviewt aus Bergisch Gladbach, der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, der dann nach dem Interview beim Café Plausch en passant davon erzählte, dass die Frauen in Bergisch Gladbach ja auch ganz starken Fußball gespielt hätten damals und dass sie sogar den World Cup gewonnen hätten.
Diesen Verein so gibt es ja heute nicht mehr, richtig?
Tja, es gibt einen Nachfolgeverein der SSG 09 Bergisch Gladbach, ganz klar. Allerdings gibt es dort keine Frauenabteilung aktuell.
Nun ist es so, diese Mannschaft, Sie haben es schon gesagt, war dann sehr erfolgreich eben ab Ende der 70er Jahre. Allerdings wurde das noch nicht so richtig anerkannt, zumindest nicht im offiziellen Fußball. Der DFB hat das Ganze jedenfalls erstmal auch überhaupt nicht begleitet. Eine Spielerin sagt beim DFB, das seien Ignoranten gewesen damals. War das wirklich nur Ignoranz oder war da sogar auch Ablehnung dabei?
Also wenn wir jetzt den Insidern vertrauen, die auch im Film zu Wort kommen, war da sicherlich auch mehr als Ignoranz dabei. Tatsächlich hatte man Sorge, dass es in Frauenfußballmannschaften zu Frauenbeziehungen kommt. Mhm. Das hat diesen Männern überhaupt nicht in den Kram gepasst. Da konnten die gar nichts mit anfangen.
All das taucht bei Ihnen ja auch auf. Auch dass diese ganze gesellschaftliche Debatte, dieses ganze gesellschaftliche Umfeld, Paragraph 175, all das spielte wirklich eine Rolle.
Offenbar spielte das eine Rolle, damals unausgesprochen, jetzt also sozusagen, dass dieser Verband damals homophob war und deswegen möglicherweise einfach rein präventiv mal den Frauenfußball nicht so fördern wollte. Das ist sozusagen eine vergleichsweise Neuigkeit, die jetzt so, über die man jetzt nach 40 Jahren mal sprechen kann.
Sie sagen nicht gefördert, es ging sogar so weit, dass 1955, also ein Jahr nach dem Wunder von Bern, als gerade Deutschland die Männer Fußballweltmeister wurden, dass 1955 der Frauenfußball ganz verboten wurde vom DFB.
Der Frauenfußball wurde vom DFB 1955 verboten, na klar.
Was hieß das?
Das hieß, also sie haben sich nicht strafbar gemacht, wenn sie auf einer Wiese Fußball gespielt haben, aber Vereine, die Fußballvereine, die dem DFB angehörten, also ziemlich jeder Fußballverein, wurden vom Wettbewerb ausgeschlossen, mit Lizenzentzug bedroht, wenn Frauen bei ihnen Fußball gespielt haben.
Was ist das für ein Umfeld, was ist das für ein gesellschaftliches Umfeld damals gewesen? Nach den Eindrücken auch, die Sie jetzt so mitbekommen haben, ja. Nach den Gesprächen, vielen Gesprächen mit den Spielerinnen von damals.
Also das ist ein erzkonservatives, verkrustetes, veraltetes Umfeld. So könnte man es, glaube ich, beschreiben.
Und es gab dann eben viele, die dagegen aufbegehrt haben, die dann auch mit eigenen Vereinen angefangen haben. Da steckte so ein bisschen dann ja auch wirklich diese Anarchie oder ich sag mal die Aufbruchsstimmung der 60er, 70er Jahre darin, oder?
Das steckte in meinen Augen definitiv da drin. Allein die Idee, wir pfeifen drauf und wir gründen unsere eigenen Thekenmannschaften, so fing das an, und fangen an, Frauenfußball zu spielen. Was aber eben beileibe noch nicht der Kurzschluss ist zwischen dem, was man als 68er-Bewegung zusammenfasst und der Frauenfußballbewegung sozusagen. Es waren eigentlich zwei Tendenzen, die erstmal gar nicht viel voneinander wissen wollten.
Und Sie geben da Einblicke in diese Beginne, in diese Anfänge des Frauenfußballs. Das fängt ja eigentlich schon bei den Namen an. Die hießen dann, bei den Vereinsnamen, die hießen dann Monique nach einer Kneipe. Sie haben gesagt, Thekenmannschaften oder FC Mini, weil die in Miniröcken aufgetreten sind. Was waren da so Ihre Eindrücke, die Sie gesammelt haben während des Films, während der Recherchen?
Ich glaube, das war eine sehr, sehr bunte und schöne Zeit und Erfahrung für die, die es mitgemacht haben. Weil man einfach, also im Zweifel hinter Zäunen, in Hinterhöfen oder eben abseits der offiziellen Fußballplätze so sein Ding gemacht hat und große Freude daran empfunden hat. Tatsächlich, also ist es auch mehr oder weniger in Teilen aus einer Schnapsidee im Wortsinne entstanden. Und dann hat man es umgesetzt.
Und gegen wie viele Barrieren musste man da laufen?
Ja, sozusagen in diesen wilden Mannschaften, in diesen illegalen Mannschaften, musste man erstmal gar nicht groß gegen Barrieren laufen. Da hat man einfach gemacht. Mhm. Und wenn man eine Thekenmannschaft war, dann nehme ich mal an, dann hat das auch die ganze Kneipe gut geheißen.
Mhm. Nun haben Sie eben mit vielen Spielerinnen aus der Zeit gesprochen, die dann letztendlich ja auch in der SSG 09 Bergisch Gladbach dann diesen inoffiziellen Weltmeistertitel geholt haben, die aber eben auch in diesen Anfängen dabei waren. Nach Ihren Eindrücken, wie viel Kränkung auf der einen Seite eben über diese Ablehnung, aber wie viel Stolz auf der anderen Seite über den Titel letztendlich war dabei oder klingt damit?
Mit Sicherheit sehr viel Stolz. Und die Kränkung ist aber auch noch irgendwo da. Mhm. Also die Kränkung, dass man auch bis heute nicht die Würdigung erhalten hat und die Anerkennung in diesem Fußballgeschäft, die ist, glaube ich, bleibend da.
Und dann wollten Sie aber auch die Frauen zu Wort kommen lassen und alleine zu Wort kommen lassen. Also Sie verzichten ganz zum Beispiel auf Off-Texte. Es sind wirklich nur die Auszüge aus den Interviews.
Das war mir in diesem Fall tatsächlich, wenn Sie so wollen, ein medienethisches Anliegen auch, dass die Frauen selbst ihre Geschichte erzählen und dass ich keine autoritäre Erzählinstanz habe, die das nochmal aus dem Off alles zusammenfasst. Und das gelingt ja auch. Es bleibt ja jetzt in dem Film. Anhand der Erzählungen, die die Spielerin selber beisteuern, bleibt jetzt keine Frage offen, die man noch von jemandem aus dem Off hätte klären müssen.
Zu Beginn des Films, da treffen sich die Spielerinnen, damals der Kader von 1981, am Rande des Pokalfinales, wenn ich es richtig gesehen habe, des Pokalfinales der Frauen in Köln, mit großem Begleitprogramm. Da könnte eigentlich der Kontrast zu damals kaum größer sein, oder?
Ja, ich glaube, so wie wir Frauenfußball medial heute teilweise schon wahrnehmen, beispielsweise bei der WM im eigenen Land auch 2011, das sind natürlich vollkommen andere Verhältnisse. Das hat es damals nicht im Ansatz gegeben. Allerdings ist der Alltag im Frauenfußball, beispielsweise in der deutschen Bundesliga der Frauen, jetzt auch nicht derartig spektakulär. Also, dass mal jemand 1000 Zuschauer hat. Also, ich glaube, der Zuschauerschnitt bei Frauen-Bundesligaspielen liegt ungefähr bei 800.
Es beschränkt sich dann auf einige Ausnahmen, zum Beispiel so ein Pokalfinale.
Das Pokalfinale ist das jährliche Highlight. Da kriegt man ein Stadion mehr oder weniger voll. Naja, voll war das nicht. Aber da kommen viele Tausend zusammen. Mhm. Das ist aber einmal im Jahr.
Aber immerhin bei so einer Veranstaltung, da war dann eben zu sehen, es gibt ein Erinnerungsspiel der damaligen Mannschaft oder zumindest einiger ehemaliger Spielerinnen. Da stehen dann fast so viele Leute am Zuschauerrand wie beim Meisterschaftsfinale Ende der 70er Jahre. Also da ist schon ein bisschen zumindest eine Aufwertung da, oder?
Da ist zumindest, also das, was Sie meinen, ist das sogenannte Retro-Match, bei dem eine Auswahl ehemaliger Nationalspielerinnen gegen einen Gegner antritt. Das ist eine Tradition im Vorfeld des Frauenpokalfinales. Und das organisieren im Wesentlichen diese Frauen selbst, um ihre Tradition am Leben zu erhalten. Ich empfinde es auch so ein bisschen, um die Pionierinnen von damals auch weiterhin zu würdigen.
Wir haben schon über den gesellschaftlichen Wandel gesprochen. Ich würde gerne nochmal anknüpfen, weil es wirklich einige Szenen und Ausschnitte gibt, die heute ein bisschen sprachlos machen, dass die schönen Frauenkörper deformiert würden zum Beispiel oder dass ein Sportmoderator sagt zu den Spielerinnen bei einer Fußballsendung, sie sollten erstmal mit dem Ball trainieren gehen. Ernsthaft über Fußball reden kann man eigentlich nur mit den Männern. Wie sprachlos waren Sie, als Sie sowas gesehen haben?
Ja, ich war tatsächlich höchst erstaunt. Mhm. Eine Ahnung davon hatte man. Die Ansprache könnte man heute nicht mehr so bringen, da würde man von seinem Redakteurs- oder Moderatorensessel fliegen. Allerdings würde ich, also ich würde jetzt davon Abstand nehmen, dass alles gut ist in der, mhm, in der medialen Betrachtung von Frauenfußball. Also ich glaube, sozusagen von dieser vollkommen Despektierlichkeit, Respektlosigkeit und auch Verächtlichmachung, Lächerlichmachung, davon ist man natürlich lange weg. Ich glaube, im offen ausgesprochenen gesellschaftlichen Stammtischdiskurs schwingt es auch weiterhin so mit. Mhm. Ich glaube, in den Medien hat man sich lange schwer getan, einen neuen Weg zu finden, damit umzugehen. Also es gibt dann diese Tendenz, grundsätzlich weibliche Sportlerinnen medial zu sexualisieren. Das ist was, wie dann auch die Nationalmannschaft 2011 sich vom Playboy ablichten ließ. Da kann man auch sozusagen hinterfragen, mhm, sind das nicht Sportlerinnen, die für ihre sportliche Leistung ins Rampenlicht gehören und nicht für sowas. Neben dieser Sexualisierung gibt es sozusagen den Fluch des gut gemeinten medialen Berichtes. Das ist was, was kann man auch die Infantilisierung des Frauenfußballs nennen, als müsste man die jetzt mal an die Hand nehmen und so schaut mal her, unsere Mädchen, unsere Frauen, die können doch auch Fußball spielen. Das ist natürlich auch nicht auf Augenhöhe und das versetzt eigentlich die weiblichen Sportlerinnen auch wieder in eine Opferrolle. Und dieses ganz normale Betrachten einer sportlichen Leistung auf Augenhöhe, mit allem Respekt und was sonst noch dazugehört, was ja eigentlich die Grundwerte dieses und der meisten Sportarten sind, das fehlt ganz oft heute noch.
Dass da noch nicht so richtig die Augenhöhe erreicht ist, da glaube ich, würde Ihnen die damalige Spielertrainerin Anne Trabant recht geben, die gerade in einem Zeitungsinterview gesagt hat oder beklagt hat, dass auf der DFB-Homepage zum Beispiel die Geschichte des Frauenfußballs erst ab 1989 erzählt wird. Also zum Beispiel der Erfolg von Bergisch Gladbach 1981 nicht vorkommt.
Der kommt so gut wie nicht vor in der Geschichtserzählung des DFB selbst. Das hat definitiv Gründe. Die Gründe kann ich sozusagen nicht deuten, mhm, weshalb das so ist. Ich habe das Gefühl, dass diese Frauen damals als rebellische Störenfrieden vielleicht empfunden wurden. Und dass man möglicherweise auch deshalb bis heute die so ein bisschen eher versteckt. Vielleicht ja, steht man auch einfach ungern zu dieser Generation von Pionieren.
Würden Sie sich wünschen, dass zum Beispiel durch Ihren Film da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch vom DFB kommt?
Selbstverständlich. Also klar wär das schön für die Protagonistin meines Films und sicherlich auch für eine ganze Generation von Frauenfußballerinnen, die Pionierinnen waren. Am Ende glaube ich, dass es könnte, also positiv gesprochen, wie schön, es steht noch eine große Geste aus seitens des DFB, vielleicht kommt sie noch. Wenn sie nicht kommt, dann kommt sie nicht. Also die Frauen haben auch in ihrer aktiven Zeit immer großen Spaß am Fußball gehabt und an dem, was sie gemacht haben, ihr Ding zu machen, auch ohne den DFB. Das muss dann vielleicht auch nicht mehr kommen und gut ist, dass sie heute von dem Publikum beispielsweise, das diesen Film sich anschaut, mit Sicherheit Anerkennung und Würdigung und Zuspruch erfahren.
Und das kommt in jedem Fall in ihrem Film durch, dass zum Beispiel eine der Spielerinnen sagt, das haben wir eben nicht fürs Geld gemacht, sondern wirklich aus Überzeugung, aus eigenem Antrieb. Petra Landers, die Sie auch nochmal begleitet haben, dann nach Taipei, die heute nochmal nach Taipei gereist ist. Wie kam das?
Das war sehr schön. Also es war immer der Plan, dass wir nochmal nach Taipei, nach Taiwan reisen und uns dort auf die Spuren des Turniers begeben. Auch, also wir hatten dann auch mit Gegnerinnen der taiwanesischen Mannschaft gesprochen und mit Veranstaltern, die jetzt gar nicht alle im Film drin waren. Aber dann war natürlich auch die Idee, mit Protagonistinnen oder einer Protagonistin hinzureisen. Und ich habe die nacheinander so ganz am Anfang angerufen, die Frauen, und mich vorgestellt, das Projekt vorgestellt. Da gab es irgendwie Zuspruch und Zurückhaltung, so, dazwischen war alles da. Und bei Petra Landers war es so, dass sie eigentlich mir zuhörte, während ich ihr das Projekt vorstellte und sagte, ach cool. Und der erste ganze Satz, den sie sagte, war eine Frage, ach, und fliegen wir dann auch nach Taiwan?
Okay, dann hatte sich das geklärt.
Dann war der Spirit zwischen uns geklärt und sie ist es dann auch geworden, mit der wir uns dann nochmal auf dem Weg nach Taiwan gemacht haben.
Das Wunder von Taipei, ist ab dieser Woche zu sehen. Die Erfolgsgeschichte der SSG 09 Bergisch Gladbach, die inoffiziell Weltmeisterinnen wurden als Vereinsmannschaft. Diese Geschichte hat John David Seidler erzählt und hier im Corso-Gespräch konnten wir mit ihm darüber sprechen. Dankeschön.
Gerne.